Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert
SightViews,
der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Die Interviews zur SightCity 2026.
Die Koffer von der SightCity sind schon lange ausgepackt und ihr habt wochenlang meine Interviews gehört, hoffe ich doch zumindest. Jetzt kommt noch die Nachbetrachtung. Wie schon im letzten Jahr, aber nicht als eine Mega-Folge, sondern in drei Teilen. Ich habe es wirklich versucht, mich kurz zu fassen und alles in eine Episode zu pressen, aber die Themen, die sind so vielfältig und die Ergänzungen so speziell und unterschiedlich. Kurzfassen ist mir nur teilweise gelungen, deshalb drei Episoden, wobei ihr dann natürlich auch wieder mittels Kapitelmarken zu den euch interessierenden Kapiteln springen könnt. Und warum solltet ihr euch das jetzt noch überhaupt anhören, wo ihr die Interviews doch schon kennt? Weil ich mich in den Interviews stets zurückgehalten habe. Da ließ ich lieber die Firmen und Produkte sprechen. Heute packe ich nun meine eigene Meinung aus, stelle Produkte nebeneinander, die in Interviews nie miteinander verglichen worden sind, und räume auf mit dem ein oder anderen, was sich erst später herausgestellt hat. Ja, damit ihr alles schnell finden könnt, auch mittels Kapitelmarken und so weiter, hier noch ein Gesamtinhaltsverzeichnis. Erstens sind also die allgemeinen Trends, dann geht es um Mobilitätshilfen ohne Elektronik. Elektronische Mobilitätshilfen ist dann der dritte Punkt in der heutigen Episode. In Episode 2 geht es dann viertens um Braille Lernen und Braille Schreiben. Fünftens betrifft den Punkt Braille Notizgeräte und Braillezeilen mit den Unterpunkten 5.1 allgemeine Trends, 5.2 Braille Notizgeräte mit offenen Betriebssystemen und 5.3 Braillezeilen für PC und Smartphone. Weil es dieses Jahr da so viel Neues gab, ist diese Episode dann auch zu Ende und wir kommen zum Teil 3, den ihr ab 8. August online finden werdet. Hier machen wir noch 6. Braille Flächendisplays, 7. Hilfsmittel für den Alltag, 8. Lesegeräte mit künstlicher Intelligenz, 9. Hilfsmittel für Sehbehinderte, 10. Screenreader, 11. Telefone und 12. mein ganz persönliches Fazit zur SightViews-Berichterstattung in diesem Jahr. Erstens allgemeine Trends auf der SightCity 2026. Mir ist generell aufgefallen, dass immer mehr Hilfsmittel eine Hilfsmittelnummer haben und somit also im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkasse gelistet sind. Der EO White Cane ist jetzt mit drin, auch die Daisy und Webbox von Sensotec, seit 2024, wie viele von euch wissen, auch die Audiobox von Feelware, und so geht das anscheinend immer weiter. Für die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Krankenkassen ist das einerseits vielleicht eine Arbeitshilfe, was da im Hilfsmittelverzeichnis steht, das kann dann auch bewilligt werden. Und die Hilfsmittel erfüllen dann ja tatsächlich auch einen gewissen technischen Standard. Aber über die Qualität und den tatsächlichen Nutzen sagt allein der Eintrag ins Hilfsmittelzeichnis natürlich noch lange nichts aus. Deshalb kann man das vielleicht auch kritisch sehen, dass das Hilfsmittelverzeichnis der GKV jetzt so anscheinend als das Maß der Dinge gilt. Geräte, die im Hilfsmittelverzeichnis stehen, werden außerdem nach meiner Beobachtung oft auch teurer, wahrscheinlich wegen der ganzen Zertifizierungsprozesse und so weiter, konnte man jetzt schon bei einigen Produkten betrachten, das finde ich auch sehr schade. Es gibt ja immer noch viele Selbstzahlerinnen und Selbstzahler, ich als Beamter mit Beihilfe und privater Krankenversicherung kann da durchaus ein eigenes Lied davon singen. Weiterer Trend, künstliche Intelligenz natürlich, irgendwas mit KI, da denken sich viele IT-Leute etwas aus für Blinde und Sehbehinderte, ob sie das dann gut mit Blinden und Sehbehinderten vorhaben, überhaupt schon mal besprochen haben, steht manchmal auf einem anderen Blatt. Positiv auf jeden Fall, dass es jetzt auch immer mehr Geräte mit Offline-KI gibt, also einer künstlichen Intelligenz, die nicht über das Internet läuft. Es wohnen ja doch einige blinde und sehbehinderte Menschen dann im höheren Alter in einem Heim oder erblinden auch erst später und wollen sich dann gar nicht groß mit WLAN und so weiter beschäftigen. Das ist dann ein großer Vorteil, wenn eben ein Lesegerät zum Beispiel auch Handschriften lesen kann, ohne dass es jetzt mit dem Internet verbunden sein muss. Neue Produkte gibt es einige, da gehen wir drauf ein. Oftmals sind die sehr teuer, allerdings gibt es auch immer wieder Gegenbeispiele. Satoshi Vision fällt mir da zum Beispiel ein. Dieser KI-Offline-Assistent soll ja am Ende nur 500 Euro kosten. Schauen wir mal, wenn er dann tatsächlich marktreif ist, ob dieser Preis auch tatsächlich gehalten werden kann. Zweitens, Mobilität ohne Elektronik. Hier geht es also zum Beispiel um Stöcke, zum Beispiel um den IO White Cane, den Stock vom Tobias Stuntebeck. Eine Weiterentwicklung gab es da ja in dem Sinn jetzt nicht, aber er hat angekündigt, dass er das mit dem ADAC eine gute Idee findet. Wenn man also mal irgendwo einen Unfall hat, man weiß nicht so genau, warum ist der Stock jetzt kaputt gegangen, ist mir da jetzt wirklich jemand draufgestiegen oder habe ich vielleicht auch den Stock ungünstig zwischen die Speichen eines fahrenden Fahrradfahrers gebracht und bin da jetzt selber schuld, dann stellt er sich vor, dass man nicht gleich die Polizei anruft, sondern zum Beispiel den ADAC. Denn hier haben wir ja tatsächlich bundesweit ein engmaschiges Netz an Helferinnen und Helfer, die dann mit ihrem Auto vorbeifahren und sich die Situation anschauen könnten. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob das so der Durchbruchansatz ist, denn ich habe herausgefunden, dass die Wartezeit, bis so ein gelber Engel vom ADAC eintrifft, durchschnittlich 45 Minuten betragen soll. Wenn es heiß ist oder auch bei extremer Kälte, wenn also viele Autos nicht anspringen, dann kann das auch durchaus sehr viel länger sein, die Wartezeit. Und während ein Autofahrer, dessen Auto nicht anspringt, sich vielleicht wenigstens dann nochmal in seine Wohnung setzen kann, bis der ADAC da ist oder zumindest ins Auto, in dem dann vielleicht auch nicht gerade die Heizung läuft, aber wo er zumindest schon mal einen geschützten Raum hat, können wir als blinde Fußgänger das ja nicht. Wir müssten dann halt im Zweifelsfall an der Kreuzung tatsächlich die Dreiviertelstunde, Stunde oder wie lange auch immer auf den ADAC warten. Das kann im Herbst und Winter dann schon ziemlich unangenehm sein. Bundesweit hat der ADAC wohl etwa 6.000 Fahrzeuge, hat zumindest die KI behauptet, ich habe es nicht weiter nachgeprüft. Toll wäre es natürlich, wenn die einen Ersatzstock dabei hätten. Oftmals ist ja der Stock nach solchen Kollisionen dann auch gebrochen. Aber das kann ich mir nun wiederum auch nicht vorstellen, dass man 6.000 ADAC-Fahrzeuge mit einem Stock ausstattet. Und selbst wenn, dann wäre der IO vielleicht auch nicht so geeignet. Den gibt es ja doch in sehr vielen verschiedenen Längen. Also bräuchte der ADAC dann vielleicht eher Teleskopstöcke. Und naja, ich weiß nicht, ob der ADAC da wirklich bereit wäre, 6.000 Fahrzeuge mit einem blinden Stock auszustatten. Von daher bin ich tatsächlich ziemlich skeptisch, ob das der richtige Ansatz ist. Spannend bei der sozusagen Hardware der Blindenstöcke war der Rollerball aus den Niederlanden. Eine Spitze, die sich in alle Richtungen dreht und damit schnelles Gehen auch nach vorne ermöglichen soll. Bei den momentanen Rollspitzen ist es ja so, dass man den Stock dadurch leicht von links nach rechts schwenken kann, aber nach vorne hin schon eine gewisse Bremswirkung hat. Eine Stockspitze, die sich auch nach vorne drehen kann, gibt es schon seit 2-3 Jahren, nämlich den Pathfinder 360 von Ambutech und jetzt eben die Alternative aus den Niederlanden. Im direkten Vergleich kann man nochmal festhalten, beide Stockspitzen haben vorne eine Tastkugel, also einen Ball mit einem Durchmesser von 5 cm. Rollar wiegt 79 Gramm, die Ambutech Pathfinder Spitze 94 Gramm, ist also ein ganzes Stück schwerer. Der Rollerball soll ein komplett geschlossenes System haben, in das kein Laub, Sand oder anderer Schmutz eindringen können. Dadurch soll dann sichergestellt werden, dass sich die Spitze auch auf Dauer dreht. Ambutech setzt dagegen auf ein Stahllager mit selbstreinigender Innenscheibe. Rollar hat ein eher gedämpftes Geräusch und es soll jetzt auch eine besonders leise Spitze alternativ noch dazugeben. Das Geräusch des Pathfinder von Ambutech könnte dagegen lauter sein, müsste man aber einfach am besten mal direkt vergleichen. Und zur Befestigung, während es den Rollerball mit Schraubbefestigung gibt, so dass man ihn auch an einen Kommandostock anschließen kann und auch mit Haken, also geeignet für Ambutech und Swarovski, so gibt es den Ambutech Pathfinder nach wie vor nur mit einem Haken. Am Stand von Ambutech konnte man übrigens auch noch einen Teleskopstock sehen und noch ein paar andere, ja ich sag mal Produktstudien zu blinden Stöcken, habe ich jetzt nicht extra in ein Interview gepackt, denn wenn diese Produkte irgendwann mal tatsächlich auf dem Weltmarkt erscheinen sollten, dann kommen die in der Regel ja auch nach Deutschland. DHV und LHZ vertreiben ja in der Regel das Sortiment von Ambutech. Drittens, elektronische Mobilitätshilfen. Diese Hilfsmittel haben unterschiedlichste Funktionen. Teils sind sie auch in einem Gerät miteinander vereint, aber wir dröseln das zum Anfang erst nochmal ein bisschen auf. Wir haben einerseits Geräte, die eine Navigation anbieten, also das Führen von A nach B oder auch die Ansage von Straßennamen und Kreuzungen. Das Ganze dann auf der Basis von GPS. Und dann haben wir noch Geräte, die sich eher auf die Hinderniswarnung spezialisieren, also die Anzeige, ob ein Hindernis im Weg steht oder alternativ, ob der Weg vor einem frei ist. Außerdem, das wäre dann vielleicht die dritte Funktionalität, bieten einige der Navigations- und Hinderniswarngeräte einen KI-Assistenten an, dem man unterwegs Fragen stellen kann. Besprechen wir nun zunächst mal die Lösungen, die sich auf das Thema Navigation spezialisiert haben. Da sind natürlich vor allem Apps gemeint. Prominent auf der SightCity vertreten war ja der Schweizerische Zentralverband der Blinden mit ihrer App MyWay Pro. Bin schon sehr gespannt, wie dann die neue Oberfläche, die dort angekündigt wurde, aussehen wird. Ashirase, das ist ja dieses Gerät aus Japan, das über Vibrationen am Fuß, am Schuh einen die Richtung weisen soll, ist auch App-basiert und funktioniert standalone nicht. Spannend fand ich hier, dass man da jetzt auch die Kamera nutzen kann, um sich auf den letzten Metern nochmal zu vergewissern oder richtig führen zu lassen. Denn da soll dann ja ein Vergleich der bei Google Street View gespeicherten Bilder mit der aktuellen Gehposition stattfinden. Wie gut das dann funktioniert, ob das jetzt auch funktioniert, wenn das Street View Auto die Bilder gemacht hat, als die Sonne geschienen hat und wenn ich da jetzt gerade im Regensturm unterwegs bin, ob das dann noch genügend Anhaltspunkte findet, um mich dann korrekt zu leiten, ist die Frage. Aber den Ansatz finde ich spannend. Wird man aber auch noch abwarten müssen, bis Ashirase dann mal in Deutschland erhältlich ist. In beiden Jahren haben sie jetzt schon mehrfach eine Firma genannt, ohne dass die Firma das Gerät jetzt hier in Deutschland tatsächlich in den Vertrieb aufgenommen hätte. Ich bin mal gespannt. Voice Vista wurde auch in einem Interview erwähnt. Das ist eine App, mit der man die Entfernung von Punkten über Kopfhörer im Stereobild hören kann. Also man weiß dann, ob man sich dem Ziel annähert oder ob es zum Beispiel links oder rechts von einem sich befindet. In dem Interview, wo es eigentlich um iPhones ging, wurde angedeutet, dass der LiDAR-Sensor, den es ja nur im iPhone Pro gibt, auch für Apps wie Voice Vista sinnvoll sein könnte. Das stimmt allerdings nicht so ganz, denn Voice Vista nutzt ausschließlich GPS, den Kompass und Bewegungs- sowie Beschleunigungssensoren. Mit LiDAR, also dem integrierten Lasersensor, wird dort nichts gemacht. LiDAR kann auch Objekte nur in einer Entfernung von bis zu 5 Metern messen. Das ist also für eine Navigation auf der Straße viel zu kurz. Abgesehen von einer möglichen Hinderniswarnung gibt es in Navigations-Apps also keinen Einsatzbereich für LiDAR-Sensoren. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr Voice Vista oder andere Navigations-Apps nutzt, dann braucht ihr nicht unbedingt ein iPhone Pro, zumindest nicht wegen dem LiDAR-Sensor, der hat keinen Einfluss auf euer Navigationsergebnis. Ein iPhone Pro mit LiDAR kann aber sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel die Voice-over-Live-Erkennung nutzt, um Objekte zu finden. Hier soll sich die Genauigkeit mit dem Lasersensor tatsächlich durchaus erhöhen. Kommen wir noch zu Navigationslösungen. Abseits der Apps, reine Navigationsgeräte gibt es ja kaum noch. Aber den Stellar Track natürlich, den können wir hier erwähnen. Da gab es ja vor 2-3 Jahren einen richtigen Hype um dieses Gerät von Humanware. Ein Gerät, das einen offline von A nach B navigiert und unterwegs auch noch die Straßen und Kreuzungen sehr schön ansagt. Inzwischen ist es relativ still geworden um den Stellar Track, finde ich. Humanware scheint nun alle Energie in das mehrzeitige Braille-Display Monarch oder auch das Brainode Evolve, den Braille-Laptop, zu investieren. Auch die Umstellung der Daisy-Player von CD weg auf irgendein anderes Medium bindet vermutlich Personal. Und somit sieht es fast so aus, als ob der Stellar Track in letzter Zeit ein bisschen hinten runtergefallen ist. Es gab schon längere Zeit wohl auch kein Update mehr, hat mir ein Nutzer berichtet. Finde ich ein bisschen schade, denn der Victor Reader Track war ja durchaus sehr beliebt und auch wenn man in eine Geschichte zurückgeht, Tracker und so weiter, Navigationsprodukte begleiten Humanware nun schon seit über 20 Jahren und das ist schon eine kleine Tradition. Problem bei dem Stellar Track und allen anderen Offline-Navigationsgeräten dürfte aber eben auch noch sein, dass es kaum noch Anbieter gibt, die Offline-Karten anbieten. Fast alle, egal ob Navtec oder OpenStreetMap und so weiter, brauchen ja das Internet, um auf sie zugreifen zu können. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie, und zwar die Hinderniswarnung bzw. Anzeige eines freien Wegs. Also gehen wir ein bisschen weg von der Navigation von A nach B, sondern schauen uns eher die Sicherheit des Weges an. In diesem Bereich tut sich aus meiner Sicht auch am meisten. Mir fällt hier auf, dass es bei der Hinderniswarnung in technischer Hinsicht anscheinend zwei Ansätze gibt. Einmal gibt es Lösungen, die auf Kameratechnik basieren. Das ist zum Beispiel beim Dot Lumen aus Rumänien oder auch bei CapX von Capsys der Fall. Oder die zweite Möglichkeit, man verbaut keine Kamera, sondern Ultraschall, Infrarot, LIDAR oder Radarsensoren. All diese Technologien kommen inzwischen in Hinderniswarngeräten zum Einsatz. Habrik, Fledermaus, iPass oder auch Tami, das sind so einige Produktnamen, die auch dieses Jahr wieder auf der SiteCity oder was Tami angeht, im Interview von der SiteCity 2025 gefallen sind. Vorteile bei den Nicht-Kamera-Geräten ist auf jeden Fall, dass man ein leichteres Gerät bauen kann, weil diese Sensoren eben leichter sind als hochauflösende Kameras. Auch brauchen sie weniger Strom als Kameras. Dadurch kann der Akku kleiner sein, die Laufzeit ist trotzdem sehr lang und Ultraschall, LIDAR und so weiter, die haben auch in der Dunkelheit abends und nachts kein Problem. Auch Glas ist erkennbar, da kann ja eine Kamera vielleicht schon mal drüber hinwegschauen, aber wenn man Wellen aussendet, zum Beispiel bei Ultraschall, dann wird eben auch eine Glasscheibe erkannt. Häufig sind Ultraschall, Laser, LIDAR und sonstige Sensoren auch günstiger als eine Kamera. Das schlägt sich dann auch im Endpreis nieder. Für Ultraschall, Infrarot und Co. ist es allerdings oft schwieriger, verschiedene Dinge auseinanderzuhalten. Die machen halt einfach Radau, sobald da irgendein Hindernis ist. Eine Kamera dagegen kann unterscheiden, ob da jetzt ein Auto parkt, ein Fahrrad steht, ein E-Roller lehnt oder ein Laternenpfahl zum Beispiel im Weg steht. Soweit mal zu den technischen Möglichkeiten. Jetzt gehe ich mal noch auf einzelne Produkte ein. Dot Lumen war wirklich sehr beeindruckend. Das war dieses Gerät vollgepumpt mit Technik. Dadurch eigentlich auch relativ schwer. Ich glaube, das Gewicht liegt bei 900 Gramm. Klingt ja erstmal nicht so schwer vom Gewicht her, aber wenn man das auf dem Kopf hat, da merkt man schon, dass es deutlich schwerer ist als eine Sonnenmütze oder irgendeine warme Wollmütze im Winter. So ein Gerät, das auf den Kopf passt, ist dann auch nicht so schnell verstaut. Da wäre der Rucksack schon ziemlich voll, wenn man es dann mal nicht braucht. Abgesehen von diesen Faktoren wie Gewicht und Handlichkeit war ich aber durchaus sehr angetan von der Navigation, hat sehr schnell funktioniert und es hat sich auch bei weitem nicht so unangenehm getragen wie das Gerät von Seventh Sense, das Superbrain. Das habe ich im Interview 2024 mal vorgestellt und das war auch von der Vibration her irgendwie ein ganz anderes Gefühl und hat mir nicht so zugesagt, muss ich ehrlich sagen. CapX von Capsys aus Frankreich ist auch sehr interessant. Das soll einen nicht auf Hindernisse hinweisen, sondern den freien Weg sozusagen anzeigen. Das dann über Akustik. Es ist in zwei Teilen aufgebaut. Man hat einerseits eine Brille mit dem Kopfhörer und der Kamera. Darin findet auch ein Akku Platz, der allerdings sehr klein sein kann. Denn das, was vor allem Gewicht und letztendlich auch Rechenpower und einen schweren Akku verursacht, befindet sich in einer extra Box. Ungefähr so groß wie eine Powerbank, auch nicht mit Kabel verbunden, sondern glücklicherweise per Funk. Die kann man dann irgendwo in der Jackentasche oder im Rucksack verstauen. Finde ich eigentlich wirklich eine sehr intelligente Lösung, denn dadurch muss man nicht das ganze Gewicht irgendwie am Kopf unterbringen, wie es bei Dot Lumen der Fall ist. Die Brille kann dadurch einfach sich auf das Wesentliche beschränken, nämlich Audioansagen machen und die Umgebung mit der Kamera aufnehmen. Lösungen in diese Richtung gab es übrigens früher mal noch einige mehr. Das Biped fällt mir so ein. Darüber habe ich vor 2 oder 3 Jahren mal ausführlich auch ein Interview geführt. War eine Schweizer Firma mit einem Gerät, das man sich auf die Schulter setzen sollte. Aber was soll ich sagen, Biped ist auch schon wieder Geschichte. Da haben die Investoren anscheinend den Geldhahn zugedreht und das Ding wurde nie so richtig 100% serienreif. Smart Eyes brauchen wir uns auch nicht mehr groß mit beschäftigen. Hatte ich Ende 2024 mal ein sehr ausführliches Interview. Ein Startup aus München, das das iPhone Pro und seine Kamera zur Hinderniswarnung nutzen wollte. Leider auch verschwunden. Die hatten nämlich eigentlich einen sehr guten Draht zur Community, hatte ich so den Eindruck. Ja, und dann haben wir noch Visionary Steps, dieses Jahr auch wieder auf der SideCity vertreten. Die waren 2025 auch schon auf der SideCity und man konnte sich dann mit deren App zu einem Objekt, in dem Fall einer aufblasbaren Palme, führen lassen. Dieses Jahr auch wieder vor Ort, allerdings war der Stand weitgehend unbesetzt. Sie haben wohl ein bisschen personelle Engpässe und Umstrukturierungen, sind deshalb mit der App auch noch nicht so weit gekommen, wie sie uns 2025 im Interview mal versprochen haben. Ich bin sehr gespannt, wie das dort weitergeht. Kommen wir noch zur weiteren Kategorie, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich Hinderniswarngeräte, die nicht mit Kameratechnik arbeiten. Hier ist am vielversprechendsten aus meiner Sicht der Ansatz von Habrik aus München. Das war dieses stirnbandähnliche Gerät, das dann mit verschiedenen Vibrationen einen auf Hindernisse hinweisen soll. Und die Gründer haben mir im Interview versprochen, dass sie dank moderner Rechenpower auch unterscheiden können, ob da jetzt vor einem ein Laternenpfahl ist oder ob dieser Laternenpfahl vielleicht doch eher ein Baumstamm ist. Mich hat das ziemlich gewundert, wie sie das allein mit Algorithmen und Ultraschall hinbekommen wollen. Und auch so war das Interview ja ein bisschen zweideutig, denn ich habe immer von Ultraschall gesprochen und erst gegen Ende des Interviews fiel dann auch mal das Wort LiDAR. LiDAR hatten wir ja vorhin schon mal, das waren diese Lasersensoren, wie man sie zum Beispiel im iPhone Pro hat. Naja, ich bin dem jedenfalls nochmal nachgegangen, habe mit der Firma telefoniert und kann jetzt sagen, dass also Habrik nicht auf Ultraschall oder sowas setzt. In diesem Stirnband sind mehrere LiDAR-Sensoren verarbeitet. LiDAR ist auf jeden Fall schneller als Ultraschallwellen, auch genauer. Und man kann anhand dieser Laserstrahlen dann auch tatsächlich wohl ausrechnen, ob das jetzt vor einem ein Baum oder eine Laterne, ein Fahrrad oder ein E-Roller ist. Wenn ein Gerät sowas weiß, ist das sicherlich nicht verkehrt. Man hat mir im Telefon auch nochmal versichert, dass die Lasersensoren dann zum Beispiel eben auch erkennen, ob vor einem jetzt ein Mensch läuft, der ungefähr die gleiche Geschwindigkeit hat und mit dem man somit nicht kollidieren wird. Viele Hinderniswarngeräte machen dann ja trotzdem Alarm und sagen einfach nur stupide, oh, da ist was vor dir, halt mal lieber an. Was ja da nicht notwendig ist, wenn die Person vor einem in gleicher Geschwindigkeit läuft. Ja, finde ich also vielversprechend und weitaus klüger erstmal als so das ein oder andere Hinderniswarngerät. Wie sich dann in der Praxis trägt und nutzbar ist, das wird sich noch zeigen. GoSense mit den Rango war auch wieder vertreten und ja, das haben wir im Interview schon erwähnt. Jetzt gibt es auch einen Vertriebspartner. Technik für alle aus Osnabrück ist jetzt euer Ansprechpartner. Rango aus meiner Sicht jetzt eine richtige Konkurrenz zum Vivok-Stock, den ja Reinecker im Sortiment hat. Vivok hatten wir ja auch schon mal im Test von Ende 2025. Könnt ihr den Testbericht bei Sideviews noch nachhören. Toll auf jeden Fall, dass laut dem Interview bei Reinecker sich jetzt die Lautstärke endlich verstellen lässt. Zwar nur in zwei Stufen, aber naja gut, immerhin. Auch die KI-Funktionalität hatte damals im Test noch nicht funktioniert, ist jetzt aber wohl auch in Deutschland passend lokalisiert und freigeschaltet. Aus meiner Sicht gehen sowohl Vivok als auch Rango in eine sehr ähnliche Richtung. Beim Vivok hat man halt die Funktionalität direkt im Stockgriff integriert. Beim Rango schraubt man sich das an den Stock dran. Wenn ihr jetzt nicht so genau wisst, welches Produkt für euch das Richtige ist, dann könnt ihr Rango auf jeden Fall auch ausleihen bei Technik für alle. Beim Vivok ist es so, dass ihr den entweder über einen Reinecker Vertreter anschauen könnt. Der kommt dann also ein, zwei Stunden zu euch nach Hause und lässt euch mal mit dem Stock laufen. Ihr könnt auch in eine der vielen Filialen kommen. Ja, in Köln, Berlin, München und so weiter gibt es ja eine. Oder Reinecker würde euch auch einen Vivok mal zuschicken. Allerdings aufgrund der großen Nachfrage und weil das mit dem Rückversand nicht immer so pünktlich bei einigen Nutzerinnen und Nutzern geklappt hat, hat man die Frist jetzt verkürzt. Man kann ihn aktuell 3 Tage lang nutzen. Der genaue Testzeitraum wird aber mit euch vorher abgeklärt, sodass ihr dann nicht gerade im Urlaub seid, wenn euch der Stock für 3 Tage erreicht. Egal, ob ihr WeWork oder auch Rango testen wollt, wichtig ist in jedem Fall, dass ihr ein halbwegs aktuelles Handy habt. Für Rango reicht übrigens auch das Blindshell Classic 3, dort ist die Rango-App nämlich auch zu finden. Außerdem solltet ihr euer Smartphone bedienen können, denn zumindest bei der Ersteinrichtung und so weiter müsstet ihr schon wissen, wie ihr eine App installiert und grob bedient. Mein persönliches Fazit: Ich denke mir, wenn man geburtsblind ist, dann sind diese Hindernisgeräte vielleicht nicht so super spannend. Ich kenne es zumindest von mir, dass ich Hindernisse inzwischen sehr gut hören kann, wenn da mal eine Werbetafel steht zum Beispiel oder auch Eingänge, Rufdurchfahrten und so weiter. Alles kein Problem. Interessant sind solche Geräte vermutlich eher für Menschen, die eben nicht mehr so ganz gut hören, die noch nicht so lange mit dem Stock laufen, die vielleicht auch sehr häufig in unbekannter Umgebung unterwegs sind und sich da unsicher fühlen. Ja, und bedenken muss man auch die Gehgeschwindigkeit. Ganz egal, ob ihr Fledermaus, Tami, WeWork, Rango oder sonst was nutzt, die muss auch zu euch passen. Denn es gibt Geräte, die haben eine tendenziell eher kurze Reichweite und wenn man dann sehr schnell läuft, dann ist man also schneller am Hindernis, als einem das Gerät das anzeigt oder man darauf reagieren kann. Und es gibt auch Geräte, die dann durchaus eine sehr weite Entfernungsweite haben, sodass man auch schneller damit laufen kann. Da gibt es von daher, denke ich, kaum eine Lösung, wo man sagen kann, die passt für jeden. Also am besten, wenn es irgendwie geht, all diese Geräte mal selbst ausprobieren, wenn ihr mit sowas liebäugelt. Noch ein kurzer Blick über den großen Teich oder in die Zukunft. Was gibt's noch? Was kommt noch und was war nicht auf der Side City? Spannend finde ich hier vor allem Glide von Glidance. Das ist ja fast wie so ein kleiner Einkaufsroller, ja? Also zwei Räder und ein Griff und dann schiebt man dieses Gefährt allerdings vor sich her. Und die Besonderheit ist, dass in diesem ganzen Gerät Akku und Sensoren verbaut sind und die beiden Räder auch fahren und bremsen können. Das heißt, wenn zum Beispiel das linke Rad bremst, dann dreht sich ja das rechte Rad weiter und man macht dann automatisch eine Linkskurve und umgekehrt. Und dieses Gerät soll einen dann also auf Wegen begleiten und einen zum Beispiel um Hindernisse herumfahren. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz, denn egal ob ein Gerät mit Audio, mit Vibration oder mit beidem arbeitet, man muss halt erstmal die Information umsetzen, dass da jetzt eine Aktion von mir erforderlich ist und ich zum Beispiel die Richtung ändern muss. Das fällt bei Glide dann weg, weil das Gerät eben automatisch in die passende Richtung fährt. Andererseits hat man hier dann immer doch ein Gerät dabei, was ein paar Kilo wiegt und naja, mal gucken, mal schauen, wie sich das alles dann noch weiterentwickeln wird und wann das Gerät auch mal in Deutschland auftaucht. Momentan machen sie um Europa auf jeden Fall einen großen Bogen, habe ich den Eindruck. Weiter als bis auf Side Village London ist die Firma bisher noch nicht gekommen. Es gibt aber auch einige deutsche Ansätze in diesem Bereich, allerdings eher im universitären Umfeld. Also Dinge, die wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis sie mal marktreif geworden sind. Das war's fürs Erste zum Thema Mobilität und Navigation von der Side City 2026. Im Teil 2 geht's dann taktil weiter. Braille lernen, Braille schreiben und das große, große Thema Braille-Notizgeräte und Braillezeilen. Von den Geräten mit offenem Betriebssystem bis zu den schlanken Modellen für PC, Smartphone und unterwegs. Ab 5. August ist dieser Messerückblick Teil 2 online. Wenn ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, schreibt mir gerne an siteviews@bbsb.org oder per WhatsApp an die 0179 512 4264. Bis zum zweiten Teil dann. Tschüss, euer Christian.